über 80% der gesamten Wirtschaftsleistung wird von den G20 erzeugt oder in den G20 und auch mehr als 80% der globalen Treibhausgasemissionen entstehen in den G20. Das heißt, für die Bewältigung der Klimakrise sind die G20 extrem wichtig. Also Brasilien hat zunächst mal den Fokus, dass sie den Hunger in der Welt beenden wollen, die Armut in der Welt. Und als zweites Hauptthema hat Brasilien tatsächlich das Klimathema etabliert. Der Erwartungsdruck auf Brasilien ist enorm. Und die zivilgesellschaftlichen KollegInnen haben durchaus Sorge, dass die Erwartung größer sein könnte als das, was Brasilien liefern kann.
Herzlich willkommen. Das ist Zukunftsfähig, euer Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. Ich bin Janina Longwitz und ich arbeite in der Kommunikation der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Und genau wie in unserer letzten Folge sitze ich hier zusammen mit meinem Kollegen David Rüfisch. David leitet bei Germanwatch das Team Internationale Klimapolitik und ist Experte für Klimafinanzierung. Hallo David.
Hallo Janina.
In der letzten Folge haben wir es ja schon kurz angeteasert. David, du warst Ende Februar in Brasilien. Da war das Treffen der G20-FinanzministerInnen. Und ein paar Wochen sind inzwischen vergangen und wir wollen in dieser Folge auf das Treffen zurückblicken und anhand der Entwicklung in Sao Paulo auch verstehen, warum die G20 in Sachen Klimagerechtigkeit eigentlich so wichtig sind. Wir sind bei der zweiten und letzten Folge unserer Reihe zur IFA, also der internationalen Finanzarchitektur, angekommen und sprechen auch darüber, was dieses Jahr noch ansteht und passieren muss, damit die notwendigen Reformen möglichst bald umgesetzt werden. Aber ich würde sagen, David, bevor wir so richtig reinstarten, in dieser Folge werden wir ganz viel über die G20 sprechen und vielleicht sollten wir da ganz am Anfang mal die Basics klären. Warum sind die G20 beim Thema Klimagerechtigkeit ein so wichtiger Player? Wie und warum sind die G20 auch entstanden?
Die G20 sind so wichtig, weil sie einen enorm großen Anteil der Weltwirtschaft ausmachen. Also über 80% der gesamten Wirtschaftsleistung wird von den G20 erzeugt oder in den G20. Und auch mehr als 80% der globalen Treibhausgasemissionen entstehen in den G20. Das heißt, für die Bewältigung der Klimakrise sind die G20 extrem wichtig.
Da bist du jetzt nach Brasilien geflogen, denn dieses Jahr ist Brasilien ein ganz wichtiges Land für die G20, denn Brasilien hat dieses Jahr die G20-Präsidentschaft, richtig?
Ganz genau. Das ist so, dass die Präsidentschaft jedes Jahr weiter rotiert. Also dieses Jahr ist Brasilien dran, im vergangenen Jahr war Indien dran und im kommenden Jahr ist Südafrika dran. Und da gibt es immer eine sogenannte Troika. Das ist dann die aktuelle Präsidentschaft, die vorangegangene Präsidentschaft und die kommende Präsidentschaft. Und die Idee dahinter ist, dass es eine gewisse Kontinuität in den Themen gibt. Das ist aber nicht immer unbedingt der Fall, denn jede Präsidentschaft hat so die eigenen Themen, die sie besonders in den Vordergrund stellen möchte. Während der Ursprung der G20 ganz klar bei Finanzthemen liegt und insbesondere bei der Finanzkrise 2008, 2009, haben wir mittlerweile eine Vielzahl von Themen, die die G20 besprechen. Und darunter auch die Klimathemen und auch unser übergreifendes Thema der Finanzarchitekturreform.
Das heißt, das Treffen der FinanzministerInnen, das jetzt letzten Monat stattgefunden hat, ist eigentlich nur ein ganz kleiner Baustein in diesem ganzen großen G20-Gefüge.
Ganz genau, das ist genau richtig, das ist ein Baustein. Es ist aufgrund der Historie der G20 ein wichtiger Baustein. Ich würde mal sagen, es ist eine Hälfte des Konstrukts G20 und die andere Hälfte sind dann alle anderen Nicht-Finanzthemen. Also das zeigt schon, dass weiterhin bei den G20 die Finanzfragen sehr stark im Fokus stehen.
Und jetzt hast du es ja eben schon gesagt, jede Präsidentschaft bringt da so ein bisschen den eigenen Fokus mit rein oder einen eigenen Schwerpunkt mit rein. Wie ist das denn dieses Jahr mit Brasilien? Was bringen die rein?
Also Brasilien hat zunächst mal den Fokus, dass sie den Hunger in der Welt beenden wollen, die Armut in der Welt. Das lässt sich darauf zurückführen, dass der brasilianische Präsident Lula, dem liegt dieses Thema der Armutsbekämpfung sehr am Herzen. Und als zweites Thema, Hauptthema, hat Brasilien tatsächlich das Klimathema etabliert. Und sie haben deshalb eine extra Arbeitsgruppe auch etabliert, die die Themen vom Klima und von Finanzfragen zusammenbringen. Ich habe ja eben gesagt, dass der Finanzblock eigentlich so die Hälfte der G20 ausmacht und alle anderen Sektorfragen die andere Hälfte. Und das zeigt schon, wie wichtig Brasilien dann das Klimathema nimmt, wenn sie eine besondere Arbeitsgruppe für Klima und Finanzfragen ins Leben ruft.
Und worüber wurde dann jetzt in Sao Paulo genau verhandelt? Was stand da auf der Agenda und warum war das so wichtig für dich, dabei zu sein?
Also wir müssen die Präsidentschaft als eine Choreografie verstehen. Die fängt typischerweise im Dezember an. Also für Brasilien jetzt im Dezember 2023. Wenn sie anfangen, die Agenda für das Jahr, ihre Pläne fürs Jahr vorzustellen. Die verschiedenen MinisterInnen aus den verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Finanzen, aber auch AußenministerInnen, treffen sich mehrmals im Jahr. Im Laufe dieses Jahres wird stückweise ausgearbeitet, wie denn das Abschlusskommuniqué, also das, worauf sich die Länder einigen konnten, aussehen wird. Das FinanzministerInnen-Treffen im Februar in Sao Paulo war jetzt das erste Treffen für die FinanzministerInnen. Das zweite wird bereits jetzt im April in Washington stattfinden, bei der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Das heißt, dass in Sao Paulo am Anfang des Jahres die Agenda und die Themen, über die gesprochen werden soll, auf den Weg gebracht wurden. Und dies hat Brasilien zum Beispiel auch genutzt, um einige ExpertInnen einzuladen, um über Themen zu sprechen, die Brasilien am Herzen liegen. Ein Beispiel dafür, weil das sich mit unserem Thema der internationalen Finanzarchitekturreform überschneidet, ist das Thema der Reichensteuer oder Vermögensteuer.
Was können wir darunter verstehen?
Die Idee dahinter ist, dass wir eine extreme Ungleichheit haben und dass insbesondere die Top 1% der Welt einen enormen Reichtum angesammelt haben und die Diskrepanz zwischen dem Reichtum der 1% und dem Rest der Bevölkerung, unter anderem, also insbesondere, sagen wir mal, den unteren 50%, wenn man nach Wohlstand oder auch Einkommen geht, dass diese Diskrepanz enorm angestiegen ist. Und der Vorschlag dieser Vermögens- oder Reichensteuer ist, dass der wohlhabendste 1% 1% pro Jahr ihres Wohlstands abgeben müssen. Das ist für diese reichsten Personen in der Welt kein großer Umstand, würde sich aber in der Summe auf, wenn ich die Zahlen gerade richtig habe, 260 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen jährlich belaufen. Also schon eine echte Hausnummer.
Nicht schlecht, ja. Und da sind wirklich Privatpersonen mit gemeint.
Damit sind wirklich Privatpersonen gemeint. Und wenn wir natürlich die 1% reichsten der Welt denken, dann sind das Multimilliardäre. Also wirklich die allerreichsten. Und viele von denen sitzen insbesondere auch in den G20, sodass, wenn die G20 eine solche Reichen- oder Vermögenssteuer einführen würden, durchaus ein erheblicher Teil dieser 1% auch betroffen wären. Die Frage wäre dann letztlich im Rahmen unserer Diskussion, die wir beiden ja führen über die IFA-Reform, wäre die Frage, ob zumindest ein Teil dieser Einnahmen aus einer solchen Reichen- und Vermögenssteuer dann auch für den Klimaschutz, den Anpassung an den Klimawandel oder auch den Umgang mit Schäden und Verlusten verwendet wird.
Ist das so vorgesehen?
Soweit sind zum Beispiel die Diskussionen in São Paulo noch nicht gekommen. Das ist, wie gesagt, ja, war der Auftakt und Brasilien hat ExpertInnen zu dem Thema eingeladen. Die haben das präsentiert, haben erklärt, warum das Sinn ergeben würde. Und das bedeutet ja auch noch nicht mal, dass alle anderen G20-Länder der Meinung sind, dass eine solche Vermögens- oder Reichensteuer eine gute Idee wäre. Das heißt, im weiteren Prozess wird sich jetzt zeigen, ob Brasilien die anderen Länder davon überzeugen kann. Und wenn sie die anderen Länder überzeugen kann, dass das zumindest über eine solche Reichen- oder Vermögenssteuer gesprochen wird, heißt auch das noch nicht, dass am Ende der G20-Präsidentschaft man sich darauf geeinigt hat. Vielleicht sagt man auch nur, ja, das ist ein wichtiges Konzept und wir möchten darüber in Zukunft noch vertieft sprechen etc. Wir müssen das Ganze immer, diese G20-Prozesse, wie gesagt, auch als einen Prozess sehen. Manchmal sind es kleine Schritte, die auf ein Jahr gesehen vielleicht gar nicht so weitreichend wirken, aber dann über 2, 3 Jahre, vielleicht auch 4 Jahre, dann doch sich zu etwas sehr Wirkmächtigen entwickeln.
Alles klar. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, wenn es darum gehen soll, internationale Finanzarchitektur mit mehr globaler Gerechtigkeit im Angesicht der Herausforderungen, die die Klimakrise ja für den globalen Norden, aber insbesondere auch für Länder und Menschen im globalen Süden stellt, auszugestalten, dass man da schon verschiedene Ansätze auch fahren kann und muss. Das ist jetzt ein Ansatz, wenn ich das richtig verstehe. Wurde denn in São Paulo noch mehrere Ansätze diskutiert?
Also es wurde relativ allgemein bisher gehalten. Es wurde gesagt, dass man weiter dazu arbeiten möchte. Man hat natürlich auch anerkannt die Erfolge aus dem vergangenen Jahr. Wir hatten das ja schon besprochen in der letzten Folge, dass es da durchaus wichtige erste Schritte gab, zum Beispiel bei der Weltbank und bei der Vergrößerung der Entwicklungsbanken, um diesen zu ermöglichen, mehr Geld für den Klimaschutz in Ländern des globalen Südens bereitzustellen. Brasilien hat auch zum Beispiel eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich damit beschäftigen soll, wie es denn den Ländern einfacher gemacht werden soll, um an Klimagelder zu kommen. Weil auch das noch eine große Herausforderung ist, dass wir zwar den Pott vergrößern können praktisch für Klimafinanzierung, aber das kommt auch zumeist mit administrativen Anforderungen. Und diese administrativen Anforderungen bedeuten, dass es manchmal gar nicht so einfach ist für Länder, die Gelder wirklich auch zu bekommen. Was ich damit sagen will, es gibt da eine Vielzahl von Initiativen, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, die werden jetzt weiter besprochen. Ich habe die Steuer eben hervorgehoben, weil das aus dem Finanzministertreffen aus meiner Sicht am meisten herausgestochen hat.
David, jetzt warst du als Vertreter einer deutschen NGO vor Ort, aber du warst ja nicht der Einzige, der aus der Zivilgesellschaft dabei war. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was ist denn die Rolle der Zivilgesellschaft in diesem ganzen G20-Prozess? Also das, was immer so das Jahr überläuft, aber dann halt auch vor Ort bei den Treffen selbst.
Also als G20-Zivilgesellschaft, sage ich mal, haben wir mehrere Funktionen. Also im Laufe des Jahres probieren wir diesen Prozess zu begleiten, probieren zu sehen, wie sich die Positionen der Länder entwickeln. Wir koordinieren uns dann auch zwischen der Zivilgesellschaft in den G20-Ländern, um uns darüber auszutauschen, welche Positionen nehmen die verschiedenen Länder ein, in welchen Ländern brauchen die PolitikerInnen vielleicht einen extra Stups, eine extra Motivation, sich dann doch zu bewegen. Und je näher wir uns dann an den an die finalen Treffen, also sei es die finalen Treffen der MinisterInnen oder auch das finale Treffen der Regierungschefs bewegen, desto mehr probieren wir dann auch, dass den Text dieser Kommuniqués, also dieser Abschlussdokumente zu beeinflussen und Vorschläge zu machen, was denn besser ausgedrückt werden könnte. Je näher wir dann an diese Abschlussdokumente, an diese MinisterInnen-Treffen kommen am Ende, desto mehr nutzen wir auch noch das volle Instrumentarium an Dingen, die wir machen können. Was heißt das? Wir briefen zum Beispiel JournalistInnen über die Diskussion, wie es gerade in den G20 steht und worauf sie achten sollten. Wir schreiben vielleicht noch Briefe an unsere jeweiligen MinisterInnen in unseren Ländern oder manchmal auch über verschiedene Länder, um sie zu besonderem Einsatz zu motivieren. Wir nutzen auch soziale Medien, praktisch um Druck darauf auszuüben, dass ein möglichst gutes Ergebnis bei diesen Abschlussabkommen, Abschlussdokumenten dann rauskommt. Und weil die G20 so groß und wirkmächtig sind, hat das dann auch wiederum Einfluss auf zum Beispiel den Weltklimagipfel, der dieses Jahr übrigens parallel zum Treffen der G20-Regierungschefs im November ist.
Ist das bewusst gewählt?
Wir hätten uns gewünscht, dass der G20-Gipfel vor dem Weltklimagipfel liegt, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass dann durchaus nochmal ein positives Signal an diese an die Weltklimakonferenz geschickt werden kann. Das heißt, ich finde es nicht optimal. Die Brasilianer haben argumentiert, dass es leider zu keinem anderen Zeitpunkt ging. Und es ist auch tatsächlich so, dass der internationale Kalender ja durchaus immer sehr voll ist und es nicht einfach ist, da alle Regierungschefs unter einen Hut zu bekommen, um dann an einem Abschlussgipfel, an einem Gipfel der Regierungschefs dann auch teilzunehmen.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen. David, du bist ja nicht nur bei G20-Treffen dabei, du bist ja auch bei Weltklimakonferenzen dabei. Wie würdest du vielleicht auch in Abgrenzung zur Weltklimakonferenz die Stimmung vor Ort beschreiben bei so einem G20-Gipfel?
Also das muss man schon ganz deutlich unterscheiden. Der G20-Prozess ist sehr viel abgeschnittener. Das ist auch etwas, wo es immer wieder Kritik gibt aus der Zivilgesellschaft, dass es nicht so gut möglich ist, wie beim Weltklimagipfel daran teilzunehmen. Der Weltklimagipfel natürlich auch da bei den Verhandlungen ist nicht immer alles transparent. Aber die Teilnahme und auch die Teilnahme an den Verhandlungen ist erstmal prinzipiell möglich. Bei dem G20-Prozess ist das sehr viel schwieriger. Um da Einfluss zu nehmen, kommt es viel stärker darauf an, dass wir gute Kontakte haben in die verschiedenen Regierungen, dass wir auch zwischen den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren gut zusammenarbeiten. Letzteres ist letztlich auch bei der COP wichtig, aber gerade weil dieser G20-Prozess nicht so transparent ist, ist das schwierig. Das heißt auch, dass wenn wir zu diesen Treffen fahren, so wie ich in Sao Paulo war, dass es ganz wichtig ist, da sich mit den Kollegen aus der Zivilgesellschaft auszutauschen, Vertrauen aufzubauen, Strategien zu bilden. Und das war letztlich auch einer der Hauptpunkte, warum ich in Brasilien war, um die Verbindung und mit der brasilianischen Zivilgesellschaft noch zu stärken und auch Strategien zu entwickeln für dieses Jahr, wie wir bestmöglich Wirkung erzielen können in der G20, aber auch darüber hinaus.
Wie blicken denn deine KollegInnen aus der brasilianischen Zivilgesellschaft einerseits auf dieses Treffen, aber auch andererseits auf die brasilianische Präsidentschaft?
Meine KollegInnen in Brasilien sind hoffnungsvoll. Sie haben das Gefühl, dass die brasilianische Regierung durchaus mutig ist, durchaus auch bereit, Themen voranzubringen. Aber sie haben auch Sorge, weil die Klimawelt gerade alle Hoffnung in Brasilien steckt. Wegen der aktuellen Regierung, wegen der G20-Präsidentschaft und auch wegen der COP30, also dem 30. Weltklimagipfel, der im kommenden Jahr in 2025 auch in Brasilien stattfindet. Das heißt, der Erwartungsdruck auf Brasilien ist enorm und die zivilgesellschaftlichen KollegInnen haben durchaus Sorge, dass die Erwartung zu groß sein könnte und größer sein könnte als das, was Brasilien liefern kann.
Bedeutet das, dass die brasilianische Zivilgesellschaft auch für Germanwatch und andere NGOs in Deutschland in der kommenden Zeit dadurch an Relevanz vielleicht nicht, aber auf jeden Fall es wichtiger werden wird, zusammenzuarbeiten und die KollegInnen vor Ort auch zu unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer schon auch mit der brasilianischen Zivilgesellschaft zusammengearbeitet, aber die Relevanz ist enorm jetzt und die Bedeutung der Zusammenarbeit steigt natürlich nochmal. Und das ist auch Ziel, dass wir die Kooperation mit unseren brasilianischen zivilgesellschaftlichen Partnern steigern. Und das gilt für allgemein für die Klimaagenda, aber das gilt insbesondere auch für die Themen der internationalen Finanzarchitekturreform. Denn für all diese Themen wird Brasilien einfach ein extrem wichtiger Akteur sein.
Da wird das Treffen in Sao Paulo ist ja ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung der Staaten zu Ende gegangen. Für mich als Laien klingt das jetzt erstmal, als wäre es kein Erfolg gewesen, aber das muss ja gar nicht so unbedingt so sein. Was bedeutet denn der Ausgang des Treffens für das Thema internationale Gerechtigkeit in der Klimakrise? Und vielleicht kannst du das mal für uns einordnen.
Ja, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass wir bei den G20 letztlich eine Choreografie haben, die ein ganzes Jahr dauert.
Ja.
Und dass wir gar nicht erwarten können, dass wir am Anfang des Jahres schon den großen Durchbruch haben, sondern dass wir uns Schritt für Schritt über das Jahr dem Ziel eines Abschlussdokuments annähern und dieses Abschlussdokument hoffentlich dann auch ambitioniert ist. Das heißt, für mich, der diesen Prozess seit mittlerweile 7 Jahren eng verfolgt, ist das ganz normal und Teil des Prozesses. Wichtig ist dann letztlich zu schauen, okay, woran hängen sich die Dinge denn auf? Was sind die besonderen Herausforderungen? Und da ist es so, dass noch immer die Geopolitik die Zusammenarbeit auch ein bisschen gefährdet. Also wenn wir 2 Jahre zurückschauen, in Indonesien zum Beispiel, konnten sich die Länder überhaupt nicht auf gemeinsame Abschlussdokumente einigen, aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und wie dieser Angriffskrieg denn von den G20 bezeichnet werden sollte. Indien hat es letztes Jahr geschafft, trotz dieser Situation zu einem Abschlussdokument zu kommen. Und ich habe auch Hoffnung, dass auch Brasilien das schaffen kann, weil Brasilien historisch eigentlich als ein Akteur auftritt, der über die Gräben hinaus agiert und auch in der Außenpolitik agiert. Jetzt in Sao Paulo im Februar war es aber tatsächlich wieder so, dass die Frage, wie denn umgegangen wird mit der Formulierung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dafür gesorgt hat, dass das Dokument nicht so weit gekommen ist, wie es hätte kommen können.
Vielleicht hast du aber trotzdem ja eine gewisse Erwartungshaltung an dieses Jahr. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, also diese Punkte, das ist so das Minimalziel, das muss aber unbedingt erreicht werden. Das brauchen wir auch als Staatengemeinschaft?
Auf alle Fälle. Also wir blicken ja jetzt aus dem G20-Prozess als nächstes auf die Frühjahrstagung in Washington, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Und das bringt mich schon zu dem ersten Punkt. Also wir haben im vergangenen Jahr schon große Fortschritte gesehen bei der Weltbank. Und diese Fortschritte müssen fortgeführt werden. Das heißt, wir müssen weiter darüber reden, wie die finanziellen Mittel der Weltbank gestärkt werden können. Wie kann die Weltbank noch mehr Möglichkeiten bekommen, um Geld und vor allem auch vergünstigtes Geld an Länder des globalen Südens zu geben? Wie kann sie mit dem Geld, das sie hat, noch besser umgehen? Das finde ich ist noch fast der wichtig, ist eigentlich der wichtigere Punkt noch. Wie kann sie besser agieren? Wie kann sie dafür sorgen, dass wirklich die Gelder komplett in Maßnahmen fließen, die im Einklang mit dem Pariser Abkommen sind? Diese Vorgaben sollten nicht nur für die Weltbank gelten, sondern auch für alle anderen multilateralen Entwicklungsbanken. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist das Frühjahrstreffen nicht nur der Weltbank, sondern auch des Internationalen Währungsfonds. Und der Internationale Währungsfonds ist bei dieser ganzen Reformfrage bisher ja so ein bisschen der Nachzügler. Und da erwarte ich, dass der Internationale Währungsfonds da jetzt Fortschritte macht und das Klimathema noch viel stärker integriert in seine Programme, in seine Kreditprogramme, dass es schneller Geld auszahlt für dezidierte Klimamaßnahmen. Also da hat der Internationale Währungsfonds noch viel aufzuholen. Und dann im Steuerbereich, ich hatte ja eben gesagt, Brasilien probiert diese Vermögens- und Reichensteuer voranzutreiben. Das wäre wirklich ein Erfolg meines Erachtens, wenn sich die G20-Länder darauf einigen könnten, eine solche Reichen- oder Vermögenssteuer einzuführen. Ich wünsche mir auch, dass wir in den anderen Steuerfragen Fortschritte machen. Ich hatte das ja in unserem ersten Gespräch zur internationalen Finanzarchitektur schon gesagt, also zu Abgaben auf Schifffahrtsemissionen, Abgaben aus Luftfahrtsemissionen, aber auch zum Beispiel Steuern auf die Produzenten von fossilen Energieträgern. Aber bei diesen, zum Beispiel bei den letzten drei genannten Steuern, ist Brasilien kein Vorreiter. Also Brasilien möchte zum Beispiel keine Abgabe auf Schifffahrt, weil sie fürchten, dass dadurch der Export von Nahrungsmitteln leidet. Sie möchten auch keine Besteuerung der fossilen Produzenten. Denn auch wenn Brasilien einerseits sehr viel fürs Klima tut, ist es leider ein zweischneidiges Schwert, denn Brasilien gleichzeitig bauen sie ihre Öl- und Gasförderung aus und nutzen wiederum die Einnahmen aus Öl und Gas, um ihre Sozialprogramme zu fördern. Letzteres, die Sozialprogramme natürlich gut, aber die Förderung von Öl und Gas entspricht nicht dem, was wir brauchen.
Alles klar, David, ich glaube, wir könnten ja noch eine Weile weiterreden, aber wir sind schon so fast am Ende unserer Zeit wieder angekommen. Unsere Podcast-Reihe zur IFA-Reform endet mit dieser Folge und wie wir ja jetzt aber schon skizziert haben, der politische Prozess geht natürlich weiter. Wir behalten auf jeden Fall das Frühjahrsmeeting im Blick als HörerInnen und wir schauen mit großer Spannung darauf, was für eine Abschlusserklärung mit der brasilianischen Präsidentschaft erscheinen wird, was sehr wahrscheinlich dann parallel zur nächsten Weltklimakonferenz stattfinden wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und wir werden darauf hinarbeiten, dass die G20 da die richtigen Signale nach Baku senden, damit wir auch in Baku, auch bei diesem Weltklimagipfel, wieder ein gutes Ergebnis bekommen.
Damit sind wir am Ende dieser Folge und auch am Ende der Reihe angekommen. Und wenn ihr als HörerInnen noch mehr über die IFA erfahren wollt und wie sie mit einer Reform verbessert werden kann, dann schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr Blogartikel und Briefings, die noch mehr in die Tiefe gehen, als David und ich das jetzt in diesen beiden Gesprächen machen konnten.
Es gibt auch Erklärvideos. Das ist ja ein sehr komplexes und schwieriges Thema, die IFA-Reform. Und vielleicht helfen die Erklärvideos dann auch nochmal besser zu begreifen, was wir probiert haben, in diesen zwei Podcast-Folgen schon ein bisschen offen zu legen.
Ganz genau, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Germanwatch. Auch die verlinken wir euch in den Shownotes. abschließend noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge und die ganze Reihe werden gefördert durch die Climate Emergency Collaboration Group. Danke dir, David, für das Gespräch.
Vielen Dank, Janina.